auf dass auch das Leben des Herrn Jesus an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben, um Jesu willen. Auf dass auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Leibe. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollen weitermachen in der Betrachtung der Geschichte von der Darstellung Jesu. Die Eltern Jesu haben das Kind in den Tempel gebracht und da kam der Simeon, nahm es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Meine Augen haben deinen Heiland gesehen, welchen du bereitet hast, ein, vor allen Völkern ein Licht zu erleuchten, die Heiden. Und nun kommt unser heutiger Text. Und sein Vater und Mutter wunderten sich des, dass von ihm geredet ward. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria: Siehe, dieser wird gesetzt zu einem Fall und Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und es wird ein Schwert durch deine Seele dringen, auf das viele Herzen Gedanken offenbar werden. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich denke, wir haben das alle schon mal erlebt. Da geht man über die Straße, man kommt an zwei Leuten vorbei, die ein eifriges Gespräch haben. Man hat keine Ahnung, wovon sie eigentlich reden, aber so im Vorbeigehen kriegt man so ein Gesprächsfetzen mit, der sich dann ganz unsinnig im Gehirn festkrallt. Also mir ging das neulich so, da überhole ich zwei Männer und gerade wie ich sie überhole, ich weiß nicht, wovon sie sprachen, wie ich sie überhole, sagt der eine zum anderen: Mann, da haben sie sich aber in eine große Sache eingelassen. Ich würde gern gewusst haben, was das für eine große Sache ist, was man so für eine große Sache ansieht. Heinrich Mann hatte mal einen Roman geschrieben, Die große Sache, das war alles bloß Bluff. Aber wie ich diese beiden Männer hörte, da dachte ich, das könnte man jedem sagen, der sich mit dem Evangelium, mit dem geoffenbarten Gott Jesus Christus einlässt. Da haben sie sich aber in eine große Sache eingelassen. Die meisten fühlen das und kaufen sich damit darum mit Kirchensteuer los, damit sie sich nicht einlassen. Damit, dass sie heute Morgen schon hier sitzen, haben sie jetzt mehr. Haben sie angefangen, sich einzulassen mit diesem Jesus. Da haben sie sich in eine große Sache eingelassen. Das wird in unserem Text so deutlich an Maria und Josef. Es gibt im Leben dieser Maria eine ergreifende Stunde, da erscheint ihr diesem Mädchen ein Engel Gottes und sagt ihr ihre Bestimmung: Du sollst ein Kind haben, dessen Name Jesus heißt. Und da sagt Maria: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. In dem Moment hatte sie sich eingelassen in die Geschichte mit Jesus. Der Josef wurde später auch reingezogen. Und nun waren sie in eine große Sache geraten. Eine große Sache. Und so geht es jedem, der den Ruf zu Jesus hört und ihm folgt. Sitzen hier Leiter, ehemals Leiter, Helfer. Ihr habt den Ruf zu Jesus gehört. Ihr habt die ersten Schritte getan, ihm zu folgen. Und ihr habt euch in eine große Sache eingelassen. Ich möchte als Überschrift über den Text und die Predigt schreiben: Die große Sache. Und da wird uns Dreifaches darüber gesagt. Nicht alles ein Dreifaches. Das erste ist das: Da lernt man wieder staunen. Da lernt man sich wundern. Erst sehen Sie, einer der griechischen Philosophen, der alten griechischen Philosophen, die zu ihrer Zeit aber nicht alt, sondern auch jung waren, der hat behauptet, dass Staunen sei der Anfang aller Philosophie, ja alles Nachdenkens. Das ist einleuchtend, nicht? Der Mensch wundert sich über etwas, bleibt stehen, denkt darüber nach und so kommt er ans Denken. Also eine Kuh zum Beispiel, die staunt nie, die glotzt nur, nicht? Und darum philosophiert sie am Ende auch nicht. Und sehen Sie, darum ist es ein außerordentlich schlechtes Zeichen für unsere Zeit, dass man sich nicht mehr wundern kann. Da können die deutschen Sachen passieren, da sagt ein Essener Junge, was ist das schon, ne? Ein englischer Schriftsteller, Bruce Marshall, hat das köstlich dargestellt in einem fantastischen Roman, Das Wunder des Malachia. Da ist ein kleiner, einfacher französischer Priester, der sich betrübt über so ein übles Nachtlokal. Ich glaube, den Garten Eden oder so ähnlich hieß es, gegenüber seiner Kirche. Und da bittet er Gott, er möge doch mal ein Wunder tun, dass die Leute wieder ans Staunen, ans Nachdenken, ans Wundern kämen gegenüber der göttlichen Hand. Und so bittet er Gott, möge dieses Nachtlokal, diesen Bums da nehmen und ihn durch die Luft wegtragen auf eine einsame Klippe im Meer. Und dann geschieht das Wunder. Einmal mitten im großen Betrieb fliegt der ganze Garten Eden und landet auf einer einsamen Klippe im Meer. Aber dann muss der arme Priester erleben, dass er im 20. Jahrhundert lebt. Da kommt kein Mensch zum Wundern. Keiner sieht die Hand Gottes. Der einzige Erfolg ist der, dass der Besitzer von dem Bums ihm eine Klage wegen Schadenersatz anhängt. Oder sie beten das Ding wieder zurück. Das ist außerordentlich richtig gesehen, nicht wahr? Wir können uns nicht mehr wundern. Das kann ein Seemann nicht erschüttern, das haben wir gelernt und dabei sind wir geblieben. Sehen Sie, ich habe mal darüber nachgedacht, der Herr Jesus hat in Kana auf einer Hochzeit, als so kleine Leute da in Not waren, Wasser in Wein verwandelt. Wasser in Wein verwandelt. Und da heißt es, da spüren wir das Staunen der Jünger. Er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und nun stellen Sie mir vor, das geschehe heute. Jesus verwandelt Wasser in Wein. Na und, würde man sagen, das macht doch jeder zweite Weinhändler auch, nicht? Man würde fragen, was für eine Weinhandlung auf oder so. Höchstens, worin besteht der Trick? Das ist eine von den Stellen, an denen uns aufgeht, wie unsagbar arm wir geworden sind. Wie versteinert die Herzen in unserer Zeit sind. Wie wir alle mit da reingezogen sind in diese unheimliche inwendige Versteinerung und Verholzung. Verhärtung oder wie Sie es nennen wollen. Und nun sage ich, wenn ein Mensch sich mit Jesus einlässt, dann gibt es, ich kann es nur einfach so sagen, eine Veränderung. Er kann wieder staunen, sich wundern, und damit hängt zusammen, denken und auch sich freuen. Hier heißt es, und sein Vater und seine Mutter wunderten sich. Da waren sie in den Tempel gegangen mit dem Kind Jesus, der Josef und die Maria. Sie wollten die üblichen Opfer darbringen, die in Israel geboten waren. Und wie sie in den Vorhof des Tempels kommen, Leute vom Lande, hier in der Großstadt, in diesem gewaltigen, erschütternd schönen Tempel, da tritt dieser alte Mann auf sie zu. Nimmt ihnen mit einer selbstverständlichen Geste ihr Kind ab und schaut es glücklich an. Und dann fängt er an, von diesem Kinde zu weissagen, wie einer der alten Propheten. Denn das Kind ist das Licht der Nationen. Es bleibt dunkel, wo es nicht ist. Dieses Kind ist der Lobpreis des Volkes Gottes. Und ach, ich habe den Heiland sehen dürfen. Große Worte über dieses Kind, Jesus. Und da heißt es, sie wunderten sich. Nun sage ich noch einmal, wer sich mit Jesus einlässt, dem geht es auch im 20. Jahrhundert so, dass irgendetwas sich löst, und man kommt wieder ans Staunen. Sie müssen nur einmal das Gesangbuch und unsere Liederbücher durchblättern. Wie da auf jeder dritten Seite das Wundern und Staunen angeht. Ich will nur so ein paar Beispiele einfach wahllos herausgreifen. Da ist einem Liede von Advent, ganz am Anfang des Liederbuchs. Hast du, o Heiland, auch meiner noch wollen gedenken? Oder einen solchen Armen, welchem alles fehlt, den hat er zum seligen Eigentum erwählt? Oder ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Sehen Sie lauter Verse, in denen wir spüren, wo der Mensch wieder andächtig anbeten, wundern, staunen kann. Nehmen Sie mal das Lied von Paul Gerhardt, dieses schöne Sommerlied. Geh aus, mein Herz, und suche Freude in dieser schönen Sommerzeit. Ein Mann, der sich wundert, wie schön die Welt ist. Ne? Wenn ihr Fahrt macht, da trabt ihr brüllend durch die Gegend und habt überhaupt nichts gesehen. Lerche sie da, Lerche. Wie schön sie sind, nicht? Ne? Die Bäume stehen voller Laub. und die Tulipan, sein Staunen drin und dann erst, was will doch wohl nach dieser Welt, dort in dem güldenen Himmelszelt und schönen Schlosse werden. Nicht das Staunen geht dann los, dass Gott noch Größeres bereit an der zukünftigen Welt. Es ist eine wundervolle Sache, eine wundervolle Sache. Wo sie mit Christen zusammenkommen, da gibt es das wieder, ein Staunen. Und ich wünsche uns das von ganzem Herzen, dass wir uns mit Jesus so einlassen, dass wir aus dieser grässlichen Verholzung unserer toten Herzen wieder herauskommen und das Staunen lernen an den Wundern Gottes. Ich wünsche uns, dass wir das Staunen lernen, sowohl über die weltweite Größe Jesu und seine Majestät, diese seinen Lichterheiten, und dass wir staunen lernen ebenso über seine Gnade in unserem persönlichen Leben. Und dass wir dann staunen lernen über die ganze Welt, die uns umgibt und die er uns gestellt hat. Aber ein zweites, die große Sache. Ich sagte, man lernt sich wieder wundern. Und nun kommt ein zweites. Wer sich mit Jesus einlässt, kommt in den Bereich der Segnungen. Der kommt in den Bereich der Segnungen. Ach Gott, gebe, dass das nicht nur so theoretisch höre, nicht? Wer sich mit Jesus einlässt, kommt in die Zone der Segnungen. Es heißt hier im Text, und Simeon segnete sie. Wie wissen Sie, das ist hier eine wundervolle Szene. Da im Tempel, die Leute fluten vorbei, dieser Greis, er hat der Mutter das Kind zurückgegeben. Und nun hebt er die Hände über diese junge Mutter, über den Josef. Ich komme von einer Jugendevangelisation in Frankfurt, von einer wirklichen Schlacht, Jugendevangelisation im Kongresshaus in Frankfurt, da wird der Karneval hochgepumpt in einer Weise, dass man sich nur wundern kann über die Dummheit des Volkes. Die Propaganda dafür gleicht etwa der Propaganda bei den Nazis für Hitler. Und ich frage mich, wer macht diesmal die Propaganda? Das Volk kann man zu allem kriegen, wirklich zu allem. Nicht? Einmal für Hitler, einmal für den Karneval. Ich bin gespannt, was dann kommt. Und da hinein eine Jugendevangelisation. Und da war es sehr interessant, dass nach einem Vortrag ein gebildetes junges Mädchen kam und sagte, ich bin nicht Christin, aber wissen Sie, ich bin hoffnungslos Ästhet, also eine Hunger nach dem Schönen. Und was mich einfach anzieht am Evangelium, das ist, dass ich sehe, es schafft eine schöne Welt. Wo ich hinkomme, die Menschen schon, die Sprache ist so gemein und so roh. Und wenn ich zu Christen komme, zu einfachsten Leuten, da ist auf einmal alle Rohheit und Gemeinheit vertrieben und es fängt eine schöne Welt an. Ich muss sagen, die Schönheit auch in der Sprache der Bibel, die Schönheit der Welt, die es Christentum schafft, zieht mich unheimlich an. Ist auch ein Weg, nicht? Und sie mag Recht haben. Ich muss daran denken, als ich diese Szene im Geist sah, dieser vom Geist, das gehört nicht zur Predigt, nicht, aber das gehört dann mehr zur Pädagogik. Dieser vom Geist Gottes erfüllte Greis, dieser edle Mann und vor ihm diese junge Mutter, die Maria und der stille Knecht Gottes Josef. Und wie sie gleichsam die Welt um sich vergessen und Simeon segnete sie. Ein ergreifendes Bild. Aber dann wollen wir sehen, was da für eine Wirklichkeit dahinter. Er segnete sie. Was heißt denn das? Sehen Sie, meine Freunde, das ist ein Wunder und ein Geheimnis, dass Gottes Kinder, die der Ewigkeit ganz nah sind, dass reife Gotteskinder, die der Ewigkeit schon ganz nah sind, andere segnen können. Ein meiner früheren Leiter starb mit 28 Jahren. Ich vergesse es nicht, wie die junge Frau erzählte, nachdem sie ihm das Abendmahl gegeben hatten und gegangen waren, hat er meinen Jungen und mich gesegnet und dann ging er in die Ewigkeit. ein reifer junger Mann am Rand der Ewigkeit segnet Frau und Kind und stirbt. So hat Simeon gesegnet. Ein Mann, der nun in Frieden gehen kann, weil seine Augen Heiland gesehen haben. So hat der alte Erzvater und Hirte Jakob einst den König Pharao gesegnet. Gott hat einen geschickt, den er bevollmächtigt hat zu segnen. Das ist der hohe Priester und Hirte Jesus, sein Sohn. Und darum schließen wir jeden Gottesdienst, ist Ihnen das klar? Mit dem Gebet, Herr, segne uns. Herr, segne uns. Breite du deine durchgrabenen Hände über uns. Oder in lutherischen Kirchen heißt, doch Herr, segne dich. Und der Pfarrer breitet symbolisch die Hände aus, aber doch Herr, segne dich. Nicht der Herr Pastor, sondern der Herr Jesus Christus. Es ist der Segen, den schon Aaron übers alte Israel aussprach. Aber jetzt möchte ich Ihnen eine Frage vorlegen. Was ist denn das eigentlich? Segen. Was ist das eigentlich? Das ist eine merkwürdige Sache. Es gibt so kleine Dinge, an denen man oft den Unterschied von Christen und Weltmenschen merkt. Zum Beispiel Tischgebet, nicht? Da sitzen sie zusammen im Casino, auf einmal wird so ein Christ still und sagt, danke dir, Herr, für das tägliche Brot. Amen. Und ein Weltmensch geht drauf wie ein Schwein an Futterkrog, nicht? Die beten auch nicht. Auf einmal, das ist so ein Moment, wo auf einmal deutlich wird, zwei Welten. Und das wird auch deutlich an einer anderen Kleinigkeit, wenn man sich zum Beispiel Geburtstag gratuliert. Ich lache mich immer tot, da kriege ich zweierlei Briefe oder Postkarten. Weltmenschen schreiben, wir wünschen ihnen Gesundheit und viel Glück. Und Christenleute schreiben, wir wünschen ihnen Gottes Segen. Und da möchte ich gerne einen Fragebogen zurückschicken und sagen, sagen Sie mal eben, was ist das eigentlich, Gottes Segen? Wissen Sie es? Das ist merkwürdig, wir wissen es, aber in dem Moment, wo wir es ausdrücken sollten, werden wir eigentümlich ratlos. Wenn es nicht nur eine Phrase ist, ich möchte Zettel verteilen und sagen, 10 Minuten Pause, schreiben Sie auf, was Segen ist. Also, wie gesagt, ich war in Frankfurt. In meiner, ach, es ist eine bezaubernde Stadt. Ihr könnt es sagen, was ihr wollt, nicht? Eine bezaubernde Stadt. Aber davon wollte ich jetzt nicht reden, das war keine Entgleisung. Da saßen wir des Mittags beim Mittagessen, eine Reihe Freunde, und dann legte ich es auf den Tisch, liebe Freunde, ihr seid Christen, was ist Segen? Ich sage, ich muss darüber predigen, sondern was ist Segen? Ein CVM-Sekretär sagt, Segen ist, dass Gottes Gnade über uns ist, wie ein blauer Himmel. Eine Frau sagt, Segen ist, dass in Erfüllung geht, sprich Ja zu meinen Taten. Dass Gott Ja sagt zu all unserem Tun. Ein Dritter sagt, im Epheserbrief heißt es, wissen wir doch, er hat uns gesegnet mit geistlichem Segen in himmlischen Gütern. Also Segen sind geistliche Dinge, Vergebung der Sünden, innere Erfahrung der Gnade, Hoffnung des ewigen Lebens, Heilsgewissheit, Freude und Friede, das ist Segen. Was würden Sie sagen? Und nun geschah was furchtbar Nettes. Da war so ein alter Kellner, wissen Sie, heute ist es sehr schwer, im Hotelfach Personal zu kriegen, da war so ein alter Kellner und ich merkte schon immer, dass der immer so rüberhorchte. Und schließlich hält es nicht aus, da tritt er an unseren Tisch und sagt, Sie sind doch Pastor Busch. Ich will mir sagen, Ihr Vater hat mich zu Jesus geführt. Da war ich ein suchender junger Mensch. Und dann kam ich in so eine Sekte und da traf ich Ihren Vater in der Kellnermission. Und da hat er gesagt, das ist ein falscher Weg. Und dann hat er mich zum Heiland geführt. Danke ich ihm ewig. Und ich höre Sie reden über die Frage, was Segen ist. Jetzt will ich Ihnen eben sagen, was Segen ist. Sie werden mir zugeben, das ist immerhin origineller Beitrag, wenn der Kellner auf einmal mitmacht, nicht? In einem geistlichen Gespräch. Jetzt will ich Ihnen sagen, was Segen ist. Wir waren alle gespannt. Und da sagte er, das ist Segen. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist Segen. Das ist eine feine Antwort, nicht? Aber am nächsten Tag, da ging es weiter und der Kellner, der setzte sich, wir waren so ziemlich spät gekommen, waren die Letzten, am Schluss zu uns und sagt, ich habe die ganze Nacht drüber nachgedacht. Ich möchte noch was anderes sagen, was Segen ist. Segen ist, wenn man nicht nutzlos lebt. Wenn man Frucht bringt für Gott. Es ist schrecklich, wie ungesegnet und unnütz der Mensch lebt. Frucht bringen für Gott. Wer hat recht? Ich habe schließlich gelacht und gesagt, Freunde, ich glaube, ihr habt alle recht. Das alles und noch viel mehr ist Segen. Und wenn wir am Schluss des Gottesdienstes sagen, doch Herr segne dich, dann ist das alles gemeint und noch viel, viel mehr. Und in den Bereich dieser Segnungen kommt man, wenn man sich mit Jesus einlässt. Eine große Sache, eine große Sache. Aber ich muss noch Letztes sagen. Wenn man sich mit Jesus einlässt, ich sage, man lernt das Staunen, man kommt in den Bereich der Segnungen. Man lernt den furchtbaren Ernst des Evangeliums kennen. Das ist Dritte. Man lernt den furchtbaren Ernst des Evangeliums kennen. Sehen Sie, Evangelium heißt frohe Botschaft, Freude. Und über unsere Geschichte liegt wirklich Freude. Ach, dieser alte Mann, wie er das Kind hält. Herr, nun lässt dein Diener in Frieden fahren. Meine Augen haben dein Heiland gesehen. Denn du bereitet hast ein Licht für alle Völker. Da liegt Glanz, da liegt Freude drüber. Aber auf einmal wird die Rede dieses alten Simeon entsetzlich, unheimlich ernst. Und wir spüren, diese frohe Botschaft hat eine unheimlich ernste Kehrseite. Siehe, dieser Jesus wird gesetzt, sagt Simeon, zu einem Fall und Auferstehen vieler in Israel. Das heißt, an Jesus scheiden sich die Menschen. Endgültig. Unsere Scheidungen sind nicht endgültig. Ich kannte im Dritten Reich Leute, die waren Volksgenossen und andere waren außerhalb der Volksgemeinschaft, wie ich nicht. Und heute ist das alles wieder verwischt und da sind alle Kene oder... Verstehen Sie? Das sind keine endgültigen Scheidungen. Das ist alles... Aber an Jesus scheidet sich die Menschheit endgültig. Da kann ein Sünder, der gefallen ist, ihn sehen am Kreuz, in seinem Blut, glaubt und steht auf seinem neuen Leben. Er wird gesetzt zu einem Aufstehen, aber auch zu einem Fall. Man kann die Stunde der Gnade verpassen, kommt nie zu einer wirklichen Bekehrung zu Jesus. Und dann wird er uns zum Fall. Dann fällt man. Dann fällt man endgültig. Dann fällt man furchtbar in die Hand der Finsternismächte und der Hölle. Man hat die Gnade vorübergehen lassen. Nun bleibt man gnadenlos in Ewigkeit. Man hat den weggetrieben, der die Vergebung der Sünden gibt. Nun bleibt man in seinen Sünden unter Gericht und Zorne Gottes. Das ist ein Leben ohne Hoffnung. Und wie die Menschen ein Leben ohne Hoffnung führen. Zu einem Fall für viele. Und dann fährt der alte Simeon fort. Dieser wird gesetzt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, auf das vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Das ist merkwürdig. Was heißt das? Ich habe liebe kirchliche Leute kennengelernt, die es weit von sich weisen würden, dass sie gottlos sind. Die auch nicht in Gedanken sympathisieren mit den bösen Gottlosen. Aber wenn man den Namen Jesus nennt, dann werden sie eigenartig nervös. Eigenartig nervös. Dann, wenn sie ehrlich sind, sagen sie nicht, wozu Jesus, ich glaube an Herrgott. Den Sünderheiland brauchen sie nicht und wollen sie nicht. Und da wird auf einmal offenbar, dass diese lieben, frommen Leute gottlos sind, des Herzens Gedanken werden offenbar. An dem Namen Jesus schon entlarvt sich alle Religiosität als Blech und Unsinn. Man will den lebendigen Gott gar nicht. Man will ja ihn gar nicht. Man will ein bisschen Pastoren, ein bisschen Kirche, eine Beerdigung durch Pastoren, da hat Jesus meine Zuversicht und so. Nicht, aber man will ja gar nicht Gott begegnen. Ah, dass vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Darum wird Jesus zum Zeichen widersprochen wird. Sitzen hier Menschen, die sagen, wozu Jesus? Seien Sie sehr vorsichtig. Geht auf die Knie und bitten Sie Gott, er möge Licht geben über Jesus. Er möge Licht geben über ihn, dass sie nicht in der Schar derer sind, die diesem Zeichen Gottes widersprechen. Aber nun kommt das Schrecklichste. Man lernt den tödlichen Ernst des Evangeliums kennen. Und dann sagt der Simeon, Maria, es wird ein Schwert durch deine Seele dringen. Da denken wir sofort an die Szene, wie sie unterm Kreuz steht, nicht, und ihren Sohn sterben sieht. Aber versteht ihr auch, was es heißt? In der Stunde sagt Gott zu ihr, Maria, der gehört der Welt und stirbt für die Welt. Und du gibst jetzt deine natürlichen Regungen in den Tod. Und sehen Sie, das geht uns Christen an im Jahr 1960. Wer sich mit Jesus einlässt, dem wird gesagt, es wird ein Schwert durch deine Seele dringen. Wer sich mit Jesus einlässt, oh, jetzt bin ich am wichtigsten, den will Gottes Geist regieren. Wenn aber Gottes Geist mich regiert, dann bedeutet das den Tod meiner alten Natur. Der Heilige Geist und unsere alte Natur, die gehen nicht zusammen. Ah, unsere alte böse Natur, die ist so unheimlich lebendig. Die ist unheimlich lebendig. Und die muss in den Tod, wenn der Geist Gottes regiert. Und Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit wirken will, dann muss in den Tod mein Rechthaberei und mein Streitwesen und meine Lieblosigkeit, meine wilden Triebe in den Tod. Es sind Dinge, die sind unheimlich stark in unserem Leben, nicht? Unheimlich. Es muss ein Schwert durch deine Seele dringen. Es muss vieles in den Tod. Ter Stegen hat gesagt, es geht durch Sterben nur. Das neue Leben im Geist kann nur geschehen, auf der Grundlage, dass die Natur täglich stirbt. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Und darum sind Christen Leute, die von Gott zerbrochen werden. Ich sprach neulich über einen jungen Mann mit einer lieben alten Christin. Da sagte sie, er hat Jesus lieb, aber er ist noch total unzerbrochen. Er ist total unzerbrochen. Und ich denke manchmal, es gibt so Christen, da hat man das Gefühl, es fehlt ihnen eigentlich das Entscheidende. Sie sind unzerbrochen. Sie wissen nichts von dem Sterben, von dem Schwert durch die Seele unseres natürlichen Wesens. Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Wir alle nicht. Unsere Natur empört sie. Aber, lieben Freunde, wenn der Geist Gottes uns regieren will, und wir lassen uns mit Jesus ein, dann müssen wir lernen, auch das gehört zum Evangelium. Und ich sagte ja, es ist eine große Sache und kein Kinderspiel, sich mit Jesus einzulassen. Und nun wollen wir beten. Ach Herr Jesus, wie könnten wir Christen sein, wenn du nicht einfach Gewalt über uns gewinnst. Dass wir teilhaben an deinem Sterben und gekreuzigt sein und teilhaben an deinem herrlichen neuen Leben. Und ich bitte dich, lass doch ihren Essen es geschehen, dass du in viele Herzen einziehst, dass viele sich ernstlich mit dir einlassen. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 169, den 11. Vers singen. 169, Vers 11. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.